Wir wollen heute mit dem nächsten Thema weitermachen, nämlich die Versuchung Jesu in der Wüste. Das finden wir in drei Evangelien, in Matthäus, Markus und Lukas. Allerdings wollen wir uns heute in dem Matthäus-Evangelium bewegen und da auch bleiben. Und wer die Bibel dabei hat, lasst uns Matthäus 4 aufschlagen und die ersten 11 Verse gemeinsam lesen. Matthäus Kapitel 4 von Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann sag, dass diese Steine Brot werden. Und er antwortete: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sagte Jesus zu ihm, es steht aber auch geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel und sie, die Engel, traten zu ihm und dienten ihm. Wir wollen jetzt mit dem ersten Vers beginnen. Da lesen wir, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Das ist schon so ein merkwürdiger Satz. Der erste Teil vom Satz ist für uns sehr geläufig. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Also der Heilige Geist führt Jesus, das haben wir von vielen Männern, Frauen Gottes in der Bibel auch gelesen, das ist bis heute noch so, dass der Heilige Geist führt. Er zeigt uns, er weist uns auf gewisse Dinge hin. Aber der zweite Teil, da lesen wir, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste führte, damit er versucht würde. Heute wollen wir uns mit den Versuchungen beschäftigen. Und als allererstes möchte ich eine Frage stellen: Können wir von Gott versucht werden? Die Bibel sagt nein. Können wir durch Gott innere Kämpfe haben? Die Bibel sagt ja. Weil wenn Gott uns anfängt zu verändern, wenn Gott unser Charakter nicht gefällt und er an uns schleift, uns beschneidet, das kann uns innerlich aufwühlen, das kann uns innerlich an unsere Grenzen bringen, das kann uns Kämpfe bereiten. Mit Gottes Hilfe wollen wir heute über diese Versuchungen und Kämpfe sprechen, die eigentlich keinem Christen erspart bleiben. Und was sind eigentlich Versuchungen? Es gibt unterschiedliche Arten von Versuchungen, die nichts mit der Seele zu tun haben. Zum Beispiel Schokolade kann auch eine Versuchung sein. Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Wir wollen heute ganz bewusst über Versuchungen sprechen, die unsere Seele beeinflussen, die unsere Seele angreifen, die diese Verbindung zu Gott auf die Probe stellen. Es gibt Verlockungen unterschiedlicher Art, die uns dazu führen wollen, dass wir den Willen Gottes nicht tun. Und durch diese Versuchungen entstehen ganz natürlich Kämpfe. Ein Kampf, es entsteht immer dann, wenn zwei Parteien nicht eins sind. Die eine Partei meint, das Land gehört ihr, die andere Partei meint aber, das Land gehört ihm. Und so sind die zwei Parteien nicht eins, es entsteht ein Kampf. Das erleben wir heute in der Ukraine. Der Teufel, er will deine Seele haben und Gott will auch deine Seele haben. Hier sehen wir zwei Parteien und wir sind in der Mitte. Und egal für welche Seite wir uns entscheiden, die andere Seite wird immer versuchen, uns an sich heranzuziehen. So sind hier Kämpfe, ja, nicht auszuschließen oder wir können auch sagen, ganz normal. Was Versuchungen anbelangt, da haben wir eine Wahrheit, die in Jakobus 1, Vers 13 steht. Niemand sage, dass er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Und diese Tatsache, die lesen wir auch in Hiob oder die Geschichte von Hiob, die zeigt es uns auch so bildlich. In Hiob 1, Vers 12 lesen wir, der Herr sagte zum Satan, sieh, alles, was er hat, sei in deiner Hand, nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Der Teufel ist derjenige, der uns versucht. Gott legt aber den Rahmen fest, in welcher Art und wie weit der Teufel uns versuchen darf. Der Teufel hat auch überhaupt keine Möglichkeit, diese Grenzen, diesen Rahmen, den Gott setzt, in irgendeiner Weise zu überschreiten. Und Gott setzt dem Teufel diese Grenzen, weil er uns liebt. In 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, aber Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Also bildlich gesprochen, Gott wird uns niemals 200 Kilo auf die Schultern legen, so dass wir zusammenbrechen, sondern er weiß unsere Grenzen, er weiß unsere Kraft und dementsprechend legt er diese Grenzen dem Teufel fest. Und der Teufel ist dann derjenige, der uns versucht. Und die Absicht vom Teufel ist, dass wir aufhören, Gottes Willen zu tun. Wir lesen da auch eine interessante Begebenheit in Matthäus 16, Vers 22. Da lesen wir von Petrus und Jesus. Und Petrus nahm ihn beiseite, hier ist Jesus gemeint, fing an, ihn zu tadeln und sagte, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Das war ja eigentlich sehr gut von Petrus. Er hat sich um Jesus gekümmert. Er wollte, dass es Jesus gut geht. Und ja, oder das Problem liegt darin, wenn Jesus das machen würde, was Petrus gesagt hat, dann würde er Gottes Willen nicht erfüllen. Und genau aus dem Grund sagt dann Jesus im nächsten Vers, aber er wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Der Teufel kommt durch unterschiedliche Situationen durch uns, sei es irgendwelche Begebenheiten im Alltag, sei es durch Menschen. Er hat da viel Spielraum und er ist sehr einfallsreich und immer mit dieser Absicht, dass er von Gott uns weglocken will, dass wir uns von ihm trennen. Und der Teufel, man kann so ganz, ganz grob sagen, der hat immer so drei Vorgehensweisen. Er nimmt uns etwas, Er gibt uns etwas oder er verdreht Gottes Wort. Und die ersten beiden Vorgehensweise, das Nehmen und das Geben, da spielt er sehr gerne mit unseren menschlichen Bedürfnissen. Er nimmt uns etwas, zum Beispiel Gesundheit oder irdischen Besitz. Und das lesen wir auch sehr deutlich in der Geschichte von Hiob. Mit dieser Absicht, die seine Frau ausspricht. Hiob 2, Vers 9. Seine Frau sagte zu ihm: Hältst du noch fest an deiner Gerechtigkeit? Ja, sage Gott ab und stirb. Was hast du davon, dass du jetzt Gott dienst? Jetzt bist du krank, jetzt hast du hier verloren, hier und dort. Und sage Gott ab und mach Selbstmord. Das ist Teufels Absicht. Der Teufel versucht uns auch, indem er uns etwas gibt. Das lesen wir bei den Versuchungen Jesu. Und auch hier wieder hat er die Absicht, die Menschen von Gott wegzubringen. Das lesen wir sehr schön, Matthäus 4, Vers 9. Und er sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ich gebe dir Geld, ich gebe dir ein Haus, Wohnung, Auto, ich gebe dir eine perfekte Karriere, ich gebe dir ein Handy mit dem Internet, alles, was du brauchst, alles offen, du darfst alles haben, aber bete mich an. Und seine dritte Vorgehensweise ist, dass er Gottes Wort in Frage stellt. Er verdreht Gottes Wort. Er versucht, mit der Bibel, mit Gottes Wort, Gott zu widerlegen. Indem er immer wieder sagt, es steht geschrieben. Und versucht dann immer wieder Zweifel zu schüren. Er hat es Gott wirklich gesagt. Mit diesen drei Vorgehensweisen, geben, nehmen, Gottes Wort verdrehen, versucht der Teufel uns immer mit diesem Ziel, dass wir ihn anbieten. Er will uns in seiner Gewalt haben. Und wenn er Jesus, Gottes Sohn, versucht hat, und er wusste ganz genau, dass es Gottes Sohn war, weil wir lesen in Matthäus 4, Vers 3, und der Versucher trat zu ihm und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, also hier gilt, es hört man so diese Provokation, ne? Er wusste ganz genau, dass Jesus Gottes Sohn ist, und dann stellt er das wieder in Frage. Wenn du es bist, dann schau mal hier, Steine, du hast doch Hunger. Was für einen Sinn haben eigentlich diese Versuchungen? Warum lässt Gott eigentlich diese Versuchungen zu? Hier lesen wir doch ganz deutlich im ersten Vers: Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Also wir können uns vorstellen, Gott führt durch den Heiligen Geist Jesus an einen Kampfplatz und da wartet der Teufel. Wozu sind diese Versuchungen eigentlich gut? Wir kennen ja den Baum, die Lärche. Und die Lärche, die wächst in unterschiedlichen Bereichen. Es gibt Gebiete, wo staunasse Böden sind. Da sind die Lärchen eher so Flachwurzler, nennt man das. Also die Wurzeln, die verteilen sich flach unter der Erde. Aber dann gibt es auch diese sibirische Lärche und diese besonderen sibirischen Lärchen, die wachsen auf einem Berg. Der Boden, der ist eher steinig, und so reichen manche Wurzeln von diesen Bäumen bis zu 2,5 Meter in die Erde. Das ist ein sehr beliebtes Holz für Häuslebauer oder Besitzer für Außenfassaden, Terrassen. Das wird oft sehr gerne verwendet. ein Holz, was eine sehr gute Qualität hat. Diese Lärchen auf diesem Berg, die wachsen sehr langsam. Dadurch sind diese Jahresringe sehr eng aneinander. Und das macht dieses Holz so widerstandsfähig und so robust. Aber warum ist das Holz eigentlich so gut? Wie kommt es eigentlich zu so einer guten Qualität? In diesen sibirischen Bergen gibt es besonders im Winter sehr starke Stürme. Und um diesen Stürmen standzuhalten, verliert die Lärche ihre Nadeln im Herbst. Je größer der Baum ist, desto mehr Angriffsfläche hat der Baum und desto tiefer sind dann auch die Wurzeln. Und diese Bäume, die halten Temperaturen von plus 45 bis minus 60 Grad stand. Und weil diese Bäume diesen Wetterbedingungen und diesen Stürmen standhalten, deshalb ist die Qualität so gut. Wenn wir eine geistliche Männlichkeit erreichen wollen, dann brauchen wir Frost. Wir brauchen Wind. Wir brauchen Sturm. Wir brauchen Versuchungen. Damit unsere geistlichen Wurzeln tiefer gehen, damit wir standhafter werden, damit diese Entscheidung, die wir getroffen haben, Jesus zu folgen, dass die so fest wird, dass nichts auf dieser Welt uns davon abhalten kann. In Matthäus 4, Vers 2 lesen wir dann, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Was hat Jesus in der Zeit, als er versucht wurde, was hat er gemacht? Er fastete, er betete, er suchte die Nähe Gottes intensiver als davor. Er suchte die Nähe des Vaters. Und Jesus selber hat in Matthäus 7, Vers 7 gesagt, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Bitten, weil wir die Abhängigkeit von Gott spüren, weil wir alleine diesen Kampf nicht durchstehen können. Suchen in der Bibel, damit wir dem Teufel widerstehen können und sagen können, aber in der Bibel steht geschrieben, so und so. Anklopfen, wenn wir uns eine Tür vorstellen und wir da an der Tür klopfen, mit der Gewissheit, wenn die geöffnet ist und wir da durchgehen, dass wir in Sicherheit sind. Jesus fastete. Diese Abhängigkeit von Gott, die war ihm bewusst. Und gleichzeitig lebt Jesus uns es vor, wie wir in diesen Versuchungen uns verhalten sollen. Wir sollen die Versuchungen nicht auf leichte Schulter nehmen. Wir sollen den Teufel in keinster Weise unterschätzen. Wenn Jesus, Gottes Sohn, in den Versuchungen gefastet hat, dann müssen wir das auch tun, um bewahrt zu werden, um Stall zu halten, um als Sieger von diesem Kampfplatz zu gehen. Ich möchte uns zwei Bilder zeigen. Es war ein langer Tag, es ist kurz vor Mitternacht und wir warten auf jemanden. Und wir kämpfen, um wach zu bleiben. Wir trinken was, wir essen was, wir laufen umher, wir versuchen etwas zu knabbern. Wir haben einen Kampf gegen den Schlaf. Ein anderes Bild. Es war ein langer Tag, es ist kurz vor Mitternacht und wir warten auf jemand. Und es geht uns gut. Wir brauchen nicht kämpfen, um wach zu bleiben. Wir brauchen nicht umherlaufen, irgendwie uns ablenken. Uns geht es einfach gut. Was ist passiert? Wir sind eingeschlafen. Wenn du eingeschlafen bist, verpasst du den, auf den du wartest. Und wenn du Kämpfe hast, dann ist es ein Zeichen, dass du noch wach bist. Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Mächtige, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in den Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Macht dieser Vers uns Angst? Was passiert, wenn wir bitten? Was passiert, wenn wir suchen? Was passiert, wenn wir anklopfen? Wird Gott antworten? Unbedingt. In Apostelgeschichte 17, Vers 27 lesen wir, er ist nicht fern von einem jeden von uns. Okay, Gott hört uns. Er ist da. Ist das alles? Lukas 18, Vers 7 und 8. Sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es mit ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich recht schaffen. Das heißt, Gott hört uns nicht nur, Gott ist nicht um uns herum, sondern er ist bereit und er möchte uns helfen. Johannes 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn wir in Gottes Bereich sind, dann sind wir in einem geschützten Bereich. Das heißt nicht, dass der Teufel uns dann nicht versuchen wird, aber der Herr ist in der Nähe. Er wird helfen. Er ist da. Kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, hat er für dich und für mich gebetet. In Johannes 17, Vers 15 lesen wir, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Gott und auch Jesus ist es nicht einerlei, wie es dir geht. Johannes 16, Vers 33. Das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Am 11. April 2020 predigte Bruder Valentin Stieben über ein Thema. Das hat er überschrieben, alle Zeichen stehen auf Sieg. Diesen Satz, den habe ich mir vorne in die Bibel reingeschrieben. Alle Zeichen stehen auf Sieg. Es gibt keine Strategie, keine Methode, keine Vorgehensweise, die der Teufel anwenden kann, die Gottes Kraft nur ein bisschen schwächen kann. Geschweige davon, dass der Teufel Gott überwinden kann. Niemals ist es dem Teufel möglich, uns von Gott zu trennen. Johannes 10, 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden niemals umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Darum faste, bete, bitte, suche und klopfe an und du wirst von jeder Versuchung, du wirst von jedem Kampf als Sieger vom Feld gehen. Daniel 1, Vers 8 und 9. Da lesen wir von Daniel, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Sein Wunsch war, Gottes Willen zu tun. Er betete, egal ob es gepasst hat oder nicht gepasst hat, er wollte Gott dienen. Und dann lesen wir im 9. Vers, und Gott gab es Daniel. Wir haben immer wieder Hinweise in der Bibel, dass Gott uns erhört. Und ich wünsche, dass jeder von uns diese Entscheidung ganz persönlich für sich trifft. Ich möchte Gottes Willen tun. Ich möchte mich auf Gottes Seite stellen und da will ich auch stehen bleiben. Und Gott wird uns führen, Gott wird uns zeigen, Gott wird uns verändern. Habe keine Angst von irgendwelchen Herrschern dieser Welt, denn alle Zeichen stehen auf Sieg. Gott segne uns. Amen.